Hallo und herzlich willkommen zur ersten Akustika der Volume 5 mittlerweile. Mal mit einem Schwerpunkt, einem, der mir und vielleicht so ganz still und heimlich auch dem Martin, der hier mit mir im Studio ist, auch vielleicht schon länger auf den Nägeln brennt, nämlich British Folk Rock. Und da fangen wir einfach gleich an mit Pentangle.
For someone lying in the sunshine, marking time. Hear the sighs, close your eyes. Ba da ba do da 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 ba do da da. Stepping from cloud to cloud, passing years of light. Visit the frosty start in the backward flight. Soaring realms of visions, never mind the meaning hidden.
Pentangle bei FunkUp. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen zu dieser Ausgabe. Und es liegt mir in der Tat sehr am Herzen, das Thema, Erik. Also British Folk Rock. Damit fing ja in gewisser Weise ein weiteres Mal meine Musikliebhaberschaft, heißt das so? Fing damit wieder an. Ja. Mit ein bisschen was anderes, nicht mit Pentangle, da kam ich später drauf, sondern mit Fairport Convention.
Neologismen sind hier grundsätzlich erlaubt.
Sind erlaubt, okay.
Erwünscht sogar.
Erwünscht. Das Stück, was wir gerade gehört haben, Light Flight, das fällt ein bisschen raus aus der Platte, da es tatsächlich direkt für die Platte oder beziehungsweise ein neu geschriebener Song ist, der auf dieser Platte erschienen ist. Das ist in England relativ bekannt gewesen, weil es eine Titelmelodie für eine TV-Serie war, von der Serie Take Three Girls. Habe ich nie gesehen, aber Wahnsinns-Song, wenn die Serie ähnlich gut ist.
Da muss ich gleich schon wieder an Cans Album Soundtracks denken, wo dann Mädchen mit Gewalt irgendwie.
Mädchen mit Gewalt, das ist
eine
toll.
Filmtitel ist.
Stimmt. Die anderen Songs da drauf, das sind zu einem großen Teil Traditionals, die arrangiert wurden. Und sie wurden arrangiert auch wiederum zum großen Teil von Bert Jansch, einem sehr einflussreichen Gitarristen. Sehr schön fand ich hier eine Beschreibung, dass er einen Song mit draufgenommen hat, der The Cuckoo heißt. Und in den Liner Notes steht dann: A folk song from Somerset, which Bert Jansch learned from his neighbor's children in Sussex. Also, der Bezug ist da.
Ach, das ist.
Wir haben es mit Traditionals zu tun.
So muss das sein, ne? Das ist noch so richtig. Ja, ich ging aufs Land und da lernte ich neue Lieder kennen.
Genau.
Das ist doch großartig. Das ist lustig. Ich habe mir, um mich auch auf diese Sendung vorzubereiten, mein einziges Bert Jansch-Album, was ich eigentlich so habe und kenne, angehört, was aus einer ganz anderen Zeit ist, nämlich von 1978. Da hat der Mann doch Tatsache wirklich ein astreines Folk, fast schon ein Folk-Prog-Album aufgenommen. Also da ist ein 17-Minüter drauf.
Okay.
Der heißt Avocet. Das ist die Bezeichnung für einen Wasservogel. Und in den Liner Notes stand auch tatsächlich, dass dieser Song von einem Song namens The Cuckoo inspiriert ist letztendlich.
Ah.
Und das ist eine schöne Koinzidenz, dass wir hier so zufällig quasi aufeinander stoßen. Ja.
Es gibt noch einige The Cuckoos. Es gibt eine ganz tolle Variante von Doc Watson, aber das ist nicht britischer Folk.
Mm. Ja. Zu diesem Light Flag, was wir gerade gehört haben, muss man vielleicht noch sagen, im Prinzip hast du es ja schon gesagt, aber das war eigentlich so ihr größter Hit, kann man so sagen, ne?
Vielleicht, ich denke, kommerziell erfolgreich sicherlich, ja.
Ja, also bei Hits, ja, sage ich natürlich immer kommerziell erfolgreich. Das ist das Kriterium da. Pentangle, also war Bert Jansch jetzt eigentlich so der Bandleader oder war das John Renburn? Das war eigentlich so der andere. Also das waren so, glaube ich, die beiden Gestalten da. Ne?
Ja. Ich kenne Bert Jansch mehr, weil er dann auch in ein paar anderen Kontexten noch aufgetaucht ist, später dann Musik gemacht hat mit oh nein! Mein Telefon. Musik gemacht hat mit, wie heißt sie? Bavarian Fruit Bread. Hope Sandoval. Mit Hope Sandoval Musik gemacht hat. Deswegen ist das eher mein Bezugspunkt gewesen.
Moment nochmal, die Band hieß Bayerisches Fruchtbrot?
Nein, so heißt das Album.
Ach so.
Das ist ein Album von Hope Sandoval.
Auch nicht schlecht.
Ja, sehr zu empfehlen. Aber gut, wir schweifen schon wieder ab.
Och, warum denn nicht?
Ja.
ich wollte noch etwas, also Bert Jansch, jetzt werden sich vielleicht alle Leute, die einfach wirklich gar keine Ahnung von britischen Folkrock haben und das irgendwie noch nie so gehört haben, erstmal sagen, was ist das für ein Mann mit so einem ulkigen Namen? Also man muss wirklich festhalten, Bert Jansch ist eine der wirklich ganz wichtigen, entscheidenden Figuren in der britischen Folk- und Folkrock-Szene überhaupt. Er war mit einer der ersten, der das auch wirklich populär gemacht hat. Anfang der 60er, oder vielleicht sogar Ende der 50er. Sein Debütalbum ist unglaublich, also es ist wirklich das, womit er sich auch gleich so, glaube ich, die meisten Lorbeeren erspielt hat. Irgendein Kritiker meinte später mal, Bert Jansch hat für die akustische Gitarre das gemacht, was Jimi Hendrix für die E-Gitarre gemacht hat.
Wow.
Das ist schon.
Ja.
Also das zeigt zumindest in etwa diese Wertschätzung. Und ich kann mich auch noch so an Musikkritiker Zitate erinnern, wo es einfach hieß, um diesen Stellenwert auch mal kurz darzustellen. Also Mitte der 60er war es einfach cool, es war hip, intellektuell zu sein. Das ist ja etwas, was wir heute nicht mehr so richtig kennen. Also gut, in Berlin-Friedrichshain vielleicht, aber ich weiß es nicht. Und es war einfach cool, wirklich mit einer Rotweinflasche in der einen und einer Bert Jansch-Platte in der anderen Hand durch den Park zu gehen.
Hm.
Ja, das war.
Das können wir auch mal wieder machen.
Das war so der Stellenwert von Bert Jansch. Das sollte man mal dazu vielleicht sagen.
Gibt ja auch einen Song von Donovan, House of Jansch.
Oh.
Wo, ja, er irgendwie ein Treffen verarbeitet.
Hm.
Viel mehr weiß ich darüber nicht.
Ja, ja.
Aber es ist ein sehr schöner Song.
Ja. Die Persönlichkeiten sind auch gar nicht so, ich weiß nicht, so groß irgendwie in England. Also auch wenn das so eine wichtige Figur ist, das ist jetzt kein Bob Dylan oder kein Neil Young oder sowas. Ja, das ist. Ich habe immer das Gefühl, auf dieser ganzen britischen Folk-Ebene ist das alles so viel gediegener, bescheidener, irgendwie familiärer auch. Aber vielleicht schweifen wir da wirklich schon ein bisschen zu sehr ab.
Was wir noch sagen müssen, ist leider letztes Jahr im Oktober verstorben.
Ja, richtig.
Und das war tatsächlich auch echt eine Meldung. Also da, es war doch der war doch wirklich sehr einflussreich für eine ganze Reihe von Musikern.
Mm, absolut. Ja, aber jetzt waren wir im Prinzip schon so richtig mittendrin im British Folk Rock. Muss man eigentlich immer dazu sagen.
Ja.
British Folk ist letztendlich die Bezeichnung für britische Volksmusik. wenn man es jetzt ganz genau nimmt. Und genau darauf fußt ja letztendlich der British Folk. Und damit sollten wir vielleicht erstmal anfangen. Ich habe mich da jetzt auch bloß so, also ich kann jetzt hier auch bloß so ein bisschen Wikipedia dilettieren. Und also interessant fand ich auf jeden Fall erstmal, wenn ich an British Folk denke, dann, ich bin da so britannophil und bin da dann auch immer so ein Vereinnahmer von außen. Also ich denke dann immer an die ganzen britischen Inseln und ich höre auch Irish Folk sehr gerne, weil, also für mich sind da einfach letztendlich genau die gleichen keltischen, anglo-keltischen Wurzeln irgendwie mit drin. Und dieser Sound und diese Töne, diese Instrumente, das catcht mich einfach unheimlich. Und dennoch muss man natürlich sagen, jeder dieser Teilregionen, Schottland, Wales, ganz besonders, die sind teilweise noch separatistischer als Schottland in ihrer Tradition gegenüber England. England und Irland haben ganz eigene Musiktraditionen, die man als Außenstehender vielleicht nicht gleich sofort sieht. Also sie haben auch eigene Sprachen, Gälisch und so weiter. Das werden wir hier vielleicht nicht immer so ganz so schön auseinanderhalten, aber ich wollte es auf jeden Fall mal sagen, wir werden wahrscheinlich hauptsächlich uns auf den englischen Folk doch eher beschränken.
Ja.
Ansonsten, was ich sehr schön fand, ist, ich fange lieber woanders an. Also, um ein bisschen das Gefühl für diese englisch-britische Volksmusik zu bekommen, habe ich was ausgegraben von John Playford. Das war ein Komponist eigentlich hat er nur so, vielleicht hat er auch selber komponiert, das weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat er Songs gesammelt. Volkslieder und Volkstänze.
So in dem Sinne einer Chronistentätigkeit, oder?
Ja, oder von so einem Art, also das weniger noch, es war wirklich mehr so für den Gebrauch, also so eine Art Almanach vielleicht.
Mhm.
Also dazu muss ich sagen, der Mann hat im 17. Jahrhundert gelebt und hat eine wirklich sehr, sehr bedeutende Sammlung von solchen Social Dances, stand dann drauf.
Mhm. Also gut, Gesellschaftstanz.
Ja, ja, genau. Nämlich der English Dancing Master von 1651 mit Noten und Tanzbeschreibung.
So heißt das Buch. Oder die Sammlung.
Der English Dancing Master, ja, genau. Und das war wirklich ein Hit, kann man sagen, ja, weil es hat im Laufe von 100 Jahren hat es davon, über die nächsten 100 Jahre hinaus hat es davon 18 Auflagen gegeben. Und da wurde immer weiter erweitert und noch alles Mögliche, noch mehr Tänze und so weiter und Texte noch dazugetragen. Und daraus, weil das so schön dokumentiert ist, kann man das Zeug ja immer noch nachspielen. Das finde ich ja immer hoch faszinierend. Denn Musik aus einer Zeit, wo es einfach noch keine Tonaufzeichnungen gibt, wenn man die wieder zum Klingen bringt. Und ich würde sagen, da hören wir uns doch einfach mal einen dieser Social Dances an, wie sich das so ein bisschen angehört hat. Hyde Park. Das ist die grünen Wiesen Englands, sehe ich da vor meinem inneren Auge. Frauen mit Zöpfen in den Haaren und vielleicht bin ich jetzt irgendwie total kitschig und bieder, aber so in etwa ist es ja damals gewesen, ja.
Sind die auch so ein bisschen durchs Studio getanzt gerade?
Ja, so ein bisschen so mit den Schultern, sage ich mal.
Schade, dass ihr das gerade nicht sehen könnt.
Ja, ich habe dir auch gerade eben nochmal so ein Foto gezeigt, was ich einfach unglaublich toll finde von Steel Eyes Band, zu dem wir nachher noch kommen werden. Auch eine der sehr, sehr wichtigen Folk-Rock-Bands Englands. Wie sie wirklich sich so untergehakt haben, es sind so 5 oder 6 Leute und gerade so die Beine hochgeschwungen haben. Und es ist so, ja, es ist auch so unironisch, ja. Es ist so.
Ja, es ist irgendwas ist da noch nicht gebrochen, was später dann
absolut
immer ironisch gebrochen sein muss, sonst erträgt es keiner mehr. Ja.
Absolut.
Es ist auch eine Faszination für mich an dieser Musik, dass sie. Das ist aber auch nicht nur bei britischem Folk, sondern auch der amerikanische Folk der frühen Zeit ist so völlig unironisch auf den Punkt und möchte was sagen und macht's auch. Und das,
vielleicht
sucht man das auch so ein bisschen.
Ja, dieses Bild werden wir noch in die Shownotes packen, damit ihr dann auch wisst, wovon wir reden. Kurze Abschweifung, dieses ehrliche amerikanische ist auch so etwas, was ich glaube bei Creedence Clearwater Revival mittlerweile gefunden zu haben. Aber das nur am Rande. Der amerikanische Volk, ich erwähne es nur, weil der amerikanische Volk auch noch eine gewisse Rolle spielt, dazu kommen wir nachher noch.
Für den britischen.
Ja. Jedenfalls haben wir jetzt in diesem kleinen Stück, was, wie du eben schon meintest, gar nicht so angestaubt klingt, wie man es vielleicht sich denken könnte. Es wird noch ein paar mehr Jahre, denke ich, auf dem Buckel haben, als der Zeitpunkt seiner Aufzeichnung 1651, denke ich mal. Aber man hat hier schon alle Instrumente und alle Ingredienzien irgendwie gehört, bis auf Gesang natürlich.
Schlagzeug.
Ja.
Das war ein riesen Tabubruch, in so eine Musik Schlagzeug reinzubauen.
Ja, das war da nicht drin.
Ja, wie auch. Ja.
Ja. Aber eben ansonsten hat man schon so völlig diesen Sound. Ne? Und ich finde einfach, das ist doch toll. Und wie du eben meintest, jetzt auf eine andere Weise ungebrochen, wieder so eine Tradition irgendwie, wie dieser Sound überlebt hat. Ich meine, es ist eine Aufnahme natürlich, die jetzt aus der Neuzeit stammt, aber naja. Gut, jedenfalls, wenn man vom Folk Revival spricht, ich habe da mich mal kundig gemacht und gesehen, da gab es ja schon mal ein Folk Revival. Das wusste ich eigentlich auch schon so halb, aber noch nie so richtig bewusst. Nämlich Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, da ging das eigentlich so los, dass man sich mit der Volksmusik in England angefangen hat, wieder zu beschäftigen. Ich bin ein großer Fan von Ralph Vaughan Williams, hier dieser englische, britische Komponist Anfang des 20. Jahrhunderts, der sehr, sehr romantisch war und auch sehr viel Volksmusik in seiner Musik verarbeitet hat. Der gehört genau in diese Schiene, weil man damals eben angefangen hat, man hat erstmal angefangen, das ganze Zeug zu sammeln. Das war schon mal ganz wichtig. Ich weiß ja nicht, ob die Romantik, sage ich mal, genauso stattgefunden hat in England wie in Deutschland, weil in der Romantik hat man ja in Deutschland schon angefangen, die ganzen Volkslieder zu sammeln.
Ja.
Da weiß ich jetzt gerade nicht genau Bescheid. Jedenfalls war zu dieser Zeit Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert so eine große Welle. Man hat das studiert, man hat das gesammelt und es hatte sehr viel Einfluss auf klassische Musik. Dann ist es danach aber wieder so, ich weiß nicht, ab den 20er, 30er Jahren irgendwie so ein bisschen eingeschlafen. Und dann kam aber das zweite Volk.
Hatte man ja auch blöderweise Besseres zu tun.
Ja, das kann, genau. Jedenfalls kam dann Mitte der 50er kam dann ein zweites Folk-Revival. Und das war dann der Nährboden für das, worüber wir uns eigentlich in dieser Sendung unterhalten wollen, nämlich den britischen Folkrock, der nämlich Mitte, Ende der 60er dann eigentlich so richtig aufgeblüht ist. Und das war eben Mitte der 50er, ich weiß auch gar nicht genau, was da eigentlich so jetzt die Motivation dafür war. Aber ist es wirklich, ganz viele Folk-Clubs wurden gegründet, Folk-Festivals, das schoss aus dem Boden. 300 Folk-Clubs gab es dann irgendwie schon Ende der 50er oder so. Und und das war natürlich der absolute Nährboden, weil in jedem dieser Folkclubs spielten irgendwelche Bands, die dabei
musste ja irgendwie performt werden,
ja, klar. Die damit teilweise auch wirklich ihren Lebensunterhalt verdient haben. Also es war eine richtige Infrastruktur im Prinzip schon, auf der dann richtig schön was wachsen konnte.
Da ist ja auch bis heute eigentlich rübergeschwappt, dieses Festival, was Fairport Convention seit 30 Jahren oder was ausrichten. Ich muss den Namen mal nachschlagen, wie das heißt. Die machen jedes Jahr so ein Folk-Festival, wo sie auch selber spielen. Die sind ja immer noch aktiv und laden da immer noch groß ein. Und das ist immer noch so ein Treffpunkt. Das hat sich darüber gerettet. Das gibt es bis heute.
Fairport Convention klingt ja eigentlich auch irgendwie schon nach sowas. Also so einer Veranstaltung.
Naja, das stimmt. Wir suchen das raus. Wenn wir über Fairport Convention reden, haben wir das auch.
Ja, Jetzt gehen wir sozusagen, also eine dieser Blüten, die das dann unter anderem getrieben hat, wir machen jetzt einen kleinen Sprung doch wieder zu den Anfang der 70ern. Allerdings gleichzeitig auch wieder einen Sprung zurück mit Amazing Blondel, heißt diese Band. Eine Folk-Rock-Band, die, na, so viel Rock war da eigentlich auch gar nicht drin, also die Anfang der 70er gegründet wurde in Lincoln von drei Multi-Instrumentalisten. Und das war schon eine sehr spezielle Band, die auch nie ganz so groß geworden ist, aber die eine sehr, sehr spezielle, einen sehr speziellen Stil hatten. Sie haben sich im Gegensatz, also die ganzen anderen Folkbands, die haben sich natürlich auch aufs Mittelalter und auf, naja, hunderte Jahre alte Musik letztendlich bezogen. Was Amazing Blondel gemacht haben, ist, sie haben sich tatsächlich auf Renaissance-Musik und also elisabethanische Musik konzentriert. Mhm. Und diese im Prinzip fast völlig authentisch wiedergegeben. Aber lustigerweise nicht, indem sie Traditionals bearbeitet haben, sondern sie haben eigene Songs geschrieben.
In der Art. Okay.
Genau umgekehrt, so wie es die anderen Folkbands alle gemacht haben, nämlich Traditionals zu bearbeiten, aber in einem modernen Sound.
Ja.
Mehr oder weniger modern.
Ganz Kleinigkeit, wo du sagst, na, so viel Rock war da auch nicht drin.
Das stimmt.
Man findet von heute aus gesehen, wenn man so Rock als Genre vor Augen hat, in dieser ganzen Musik eigentlich kaum das, was man heute Rock nennt. Aber, wie auch schon kurz angesprochen, die bloße Tatsache, ein Schlagzeug einzusetzen, war schon revolutionär. Mhm. Und dann war das schon Rock. Ja? Und das muss man sich in den Kontext setzen und dann ist das zu einem ganz großen Teil Folk-Rock und eben nicht Folk.
Die ersten fünf Alben von Steel Eyes Band waren komplett ohne Schlagzeug aufgenommen. Und erst ab Now We Are Six, zu dem nachher noch komme, haben sie es dann eingesetzt. Ich weiß das ziemlich genau, ja. Ab da hatten sie einen Schlagzeuger auf jeden Fall.
Na gut, aber okay, können wir ja auch machen, wenn wir Steel Eyes Band sprechen, weil ich habe hier vom ersten Album von 70 ein paar Songs und da ist ein sehr schönes Schlagzeug drin.
Naja, gut, vielleicht haben sie es ab und zu mal eingebaut, aber ich kann mich. Müssen wir mal nachher sehen. Jedenfalls.
Wir spielen das. Wir können das dann ja.
Jetzt spielen wir erstmal Lincoln, sag ich schon, also Amazing Blondel, die auch immer so eine. Die hatten auch so ein bisschen das Problem, die waren irgendwie sehr. Auch eigentlich im Prinzip so symptomatisch, sehr heimatverbunden natürlich zu ihrer Musik, allerdings in dem Sinne, dass sie sich wirklich explizit zu Lincoln sehr heimatverbunden gefühlt haben. Und die ganzen Songs, die sie geschrieben haben, kreisen auch immer so ein bisschen um Lincoln und Lincolnshire, diese Grafschaft, an der das liegt. Und dadurch haben sie es wahrscheinlich auch, also regional haben die dann natürlich eine große Bekanntschaft dadurch erringen können, aber so haben sie es dann halt nie ganz so geschafft, so bekannt zu werden. Naja. To ye.
Your glances are showing that love seed is growing, its shoots sprouting, flowing sincerely. And though you'll not say it, you hope and you pray it will bloom and display itself clearly. Take these arms, clasp them hard. Love is all that matters now, so forget your coy facade. Take this heart, scathed and scarred. It is all I have to give, and it's all I'll expect you to guard. Your face is telling that love's grain is swelling, all boundaries exhaling steadily. But you'll not admit it, you'll try to outwit it, and lose, so you'll quit it quite readily. Take these arms, clasp them hard. Love is all that matters now, so forget your coy facade. Take this heart, scathed and scarred. It is all I have to give, and it's all I'll expect you to guard. heart, please let me know your true feelings, the ones you didn't show. Your barriers are breaking, and steps that I'm taking will find out your faking indifference. For your eyes are speaking with looks slowly weakening, saying love's what you're seeking in preference. Take these arms, clasp them hard. Love is all that matters now, so forget your coy facade. Take this heart, scathed and scarred. It is all I have to give, and it's all I'll expect you to guard.
Amazing Blondel bei Funk Up.
Amazing.
Amazing.
Kann ich dann nur sagen.
Was für ein Name. Man ist immer so versucht, an Blödel zu denken.
Ja, ich weiß auch nicht so richtig, wie sie darauf gekommen
ist. Amazing Blondel.
Die hatte vorher, glaube ich, noch einen viel merkwürdigeren Namen. Irgendwie Methuselah oder irgendwie sowas. Irgendwas mit M. Naja, gut.
Wir gehen in mutigen Schritten weiter zurück. Und die schon viel angesprochenen Fairport Convention dürfen natürlich nicht fehlen. Gerade mit ihren ersten drei Alben. Das erste selbst betitelt, das zweite heißt What We Did on Our Holidays. Das folgt jetzt. Das dritte heißt Unhalfbricking. Fleißige Krat-FM-Hörerinnen und Hörer kennen das zur Genüge. Da ist so eine Zentralfigur, die wir auf jeden Fall mal nennen müssen, mit drin, und zwar der Ashley Hutchings.
Ja.
Bei dem wirklich sehr viele Fäden zusammenlaufen. Er lebt auch noch. Wann ist er geboren, sagt Wikipedia? 45, ein älterer Herr, der immer noch aktiv ist und bei dem sowohl Fairport Convention und Steely Span ihren Anfang mitgenommen haben.
Ja.
Er ist Bassist von Haus aus, aber arrangiert, singt, produziert und ist, glaube ich, besonders wichtig durch seine, ja, durch seine Tätigkeit. Ich habe da mal kurz so eine Biografie angefangen, aber nicht fertig gelesen, dass er so als einfach Schnittstelle, die Leute zusammengebracht hat.
Mhm.
Und da geht wirklich ein großer Teil dieses wirklich dann erfolgreichen Folk-Revivals mit auf ihn auch. Und er hat auch eine Weile bei Fairport Convention gespielt. Irgendwann haben sich sehr stark gewandelt, aber diese ersten Alben sind, finde ich, musikalisch sehr, sehr hochwertig, sind aber auch in ihrer Entwicklung interessant, weil man sehen kann, dass sie sich zuerst doch sehr stark auf amerikanischen Folk beziehen. Sie covern Dylan-Songs etc., finden dann aber immer mehr auch zu Wurzeln britischer Musik zurück.
Ich glaube, auch Dylan hat eigentlich so vielleicht sogar einen ihrer Hits geschrieben oder überhaupt einen Hit für sie.
Ja, welchen?
Oh, das weiß ich gerade gar nicht so genau, aber ich glaube, der war auf...
Also auf der Unhalfbricking ist auf jeden Fall ein Dylan-Song. Ich guck mal gerade.
Also mir müsste in den Credit stehen.
Si tu dois partir. Ja, heißt so.
Klingt nicht so richtig nach Dylan, aber...
Percy's Song, Million Dollar Bash. Also auf der dritten Platte sind drei Dylan-Songs. Ja, das ist ein ganz großer Einfluss.
Also mit irgendeinem hatten sie einen Hit. Da muss ich jetzt auch schon wieder Wikipedia deletieren, weil das hatte ich da irgendwo gelesen.
Ja, das können die Hörerinnen und Hörer ja auch selbst.
Genau. Deletiert mal bitte selber. Das müssen wir ja nicht die ganze Zeit machen hier.
Genau. Auf der zweiten Platte, die ihr jetzt gleich hört, der besagte Song Tale in Hard Times, von ihnen selbst geschrieben. Da sind auch ein paar Traditions.
Darf ich mal diese Unhalfbricking?
Bitte?
Ich kenne das Cover ja nur so vom Weiten, aber wenn ich es jetzt nochmal mir so angucke.
Oder also,
so
ruhig aus der Hülle raus.
Ja, ich. Also,
wir verlinken, liebe Zuhörer.
Ja, ich habe. Also, ich glaube, Cover sollten wir definitiv noch ein paar verlinken. Ich habe dir auch gerade von Amazing Blondel erzählt, wo sie in dieser Renaissance-Kleidung sitzen. Das werden wir auch in die Shownotes noch tun.
Oha.
Aber hier Unhalfbricking, also, ja, wirklich. Man weiß eigentlich so fast irgendwie surrealistisch, wenn es nicht so banal wäre an sich.
Musst jetzt beschreiben.
Sonst ja, ganz im Hintergrund, man sieht im Prinzip bloß einen Parkeingang, nehme ich mal an, ist das?
Das ist tatsächlich wohl ein privater Garten sogar. Und die älteren Herrschaften, die vor dem großen Parkzaun stehen, sind irgendwie verwandt Eltern von irgendeinem Bandmitglied.
Ja, und irgendwo so ganz hinten, so hinter diesem Gitter von diesem Zaun,
sitzen so Leute irgendwo auf Decken im Park.
Ja, die so ein bisschen längere Haare haben und wahrscheinlich Fairport-Convention sind.
Der Bandname steht da nicht drauf. Es gibt nur oben kurzen Hinweis, dass es eine Island-Record-Platte ist in Stereo. Das war's.
Ja, aber man denkt wirklich, wenn man das so sieht, what the fuck?
Also schon, das ist echt 2-0. Ja. Schöne Platte. Aber trotzdem, ihr hört jetzt Tale in Hard Time.
Von welchem nochmal?
What We Did on Our Holidays.
Okay.
Zweites Album.
Also ich war ja gerade eben so ein bisschen überrascht. Man muss vielleicht dazu noch sagen, ich habe mich auch schon einige Male mit Fairport Convention beschäftigt, bin aber irgendwie da noch nie so richtig rangekommen. Warum, weiß ich auch nicht so richtig. Ich bin dann mehr so der Steelized Band Typ. Aber dieses Lied, das kannte ich, oder ich konnte mich jetzt zumindest nicht dran erinnern, dass ich es kannte. Aber ich war schon ziemlich überrascht, als ich es gerade gehört habe, weil ich dachte, okay, das stimmt wirklich. Da haben sie sich aber wirklich sehr am amerikanischen Folkrock bedient, weil ich dachte schon, also da waren so natürlich auch dieser mehrstimmige Gesang, das hatte schon so diesen West Coast Sound, so dieses Birds-mäßige und so dieses, ne, also wir hatten es jetzt im Prinzip schon gesagt, also der britische Folkrock fußt oder eine Initialzündung dafür war sicherlich der amerikanische Folkrock, dass man angefangen hat, Country und so weiter
zu elektrifizieren. Auch, ne? Deswegen ist der Birds-Vergleich sehr treffend.
Man hört das aber wirklich an einigen Stellen raus. Also ich habe da schon, ich glaube, auf den ersten Blick hätte ich das fast, glaube ich, eher in die USA verlegt, wenn ich das jetzt nicht gewusst hätte.
Ja, das kann schon sein. Aber ich finde, es hat trotzdem so einen britischen Dreh, wenn man es denn dann
ich weiß. Ich habe es dann auch gehört in einigen anderen Passagen. Aber speziell so im Refrain war es halt irgendwie, naja, gut. Zur Fairport Convention. Ashley Hutchings ist ja, wie gesagt, dann 69 rausgegangen. Und witzigerweise, was du jetzt gar nicht, du hattest von den ersten drei Alben gesprochen, klar, unbenommen, ganz groß. Aber der große Klassiker, von dem eigentlich immer geredet wird, ist ja eigentlich League and Leave von 69. Und kann es sein, dass er da schon draußen war?
Das ist eine gute Frage. Ich finde das auch eine irre gute Platte. Ich habe die auch hier und wir gucken mal nach.
Also ich glaube, auch wenn man bei...
Ashley Hutchings Bass Guitar. Nein, da ist er noch.
Na gut, okay. Weil wenn man bei, ich weiß nicht...
Ja, den muss man schon mit reinnehmen, das stimmt.
Ich brauche jetzt gar nicht Radio Music zu bemühen. Wenn man da British Folk eingibt, da kommt das auf den ersten Platz immer.
Ja.
Aber ich kann auch was ganz anderes bemühen, nämlich die BBC. Radio 2 Folk. Also die BBC hat 2002 den Radio 2 Folk Award oder Awards vergeben.
Mhm.
Und da wurde Fairport Convention der Lifetime Achievement Award verliehen.
Mhm.
Und 2006, vier Jahre später, wurde ihr Album, ebenfalls wieder vom BBC, auch in diesen Awards drin, wurde bei einer Publikumswahl dieser Awards, wurde League and Leave von 69 zum Most Influential Folk Album of All Time gewählt.
Wow.
Was sicherlich ein bisschen übertrieben ist, denn wenn wir da so an Bob Dylan denken, also ich denke mal, da ist noch ein bisschen mehr Einfluss sicherlich vorhanden.
Ist noch Luft nach oben. Hm.
Aber ich schätze mal schon, man kann es als das Most Influential British Folk Rock Album vielleicht bezeichnen.
Das ist eine gute Frage. Für mich persönlich kam das so ein bisschen später. Ich finde es auch ein klasse Album. Ich finde nicht, dass es so raussteht aus den ganzen anderen. Sind so ein paar Klassiker drauf, auch dieser Traditional Matty Groves, der natürlich auch von sehr vielen interpretiert wurde, ist da in einer fantastischen Fassung drauf. Und es gibt auch sehr, sehr rockige oder sehr rhythmusbetonte Sachen wie Tamlin zum Beispiel.
Mhm.
Das war auf jeden Fall für Folk ein Quantensprung. Sehr interessant, wusste ich gar nicht, dass das so hoch gehalten wird, das Album.
Ja doch, also bei allem, was ich bisher so mitgekriegt habe und wo ich mich mit Folk beschäftigt habe, habe ich so gedacht, an diesem Album komme ich einfach nicht vorbei. Deshalb habe ich das auch öfters gehört, aber wie das ja manchmal so ist, wenn man überall gesagt bekommt, das ist ein Meisterwerk und es sich dann anhört, also bei mir ist dann meistens so der Effekt, dass ich dann da irgendwie nicht rankomme und da wahrscheinlich dann den zu hohen Anspruch, der da mitspielt.
Ja, das habe ich mit den Beach Boys, aber andere Sendung.
Da solltest du dir mal was ganz Unbekanntes anhören. Kennst du, das überlegen wir auch nachher.
Können wir gleich besprechen. Ja. Aber du hast ja gerade schon die Brücke begonnen zu bauen.
Ja.
Also Ashley Hutchings ist bei Fairport Convention raus.
Wo ist er denn hingegangen?
Zu Steel Eyes Band.
Genau. Willst du das erzählen? Oder?
Also
warum ist er da hingegangen?
Das weiß ich gar nicht.
Gut, dann erzähl ich's mal.
Also, du bist immer informierter als ich.
Also wie ich schon angemerkt habe, für mich klang das jetzt schon eben, wie gesagt, sehr nordamerikanischen Folkrock beeinflusst. Und das wird auch Ashley Hutchings halt irgendwann gemerkt haben, weil ihm war das einfach nicht mehr traditionell irgendwie genug. Er hat auch irgendwie so ein bisschen mehr nach diesem etwas...
Er hat mehr nach den Wurzeln gesucht.
Heute würde man vielleicht sagen deeper. Naja, falsches Genre. Mehr so aus dem Techno-Bereich. Also ja, die Wurzeln, das ist schon richtig back to the roots. Er wollte da wirklich mehr so diesen traditionellen englischen, britischen Folk-Sound drin haben und hat deshalb zusammen mit Maddie Prior und noch ein paar anderen eine neue Folk-Band gegründet, nämlich Steel Ice Band. Nebenbei ein kleiner Satz. Wir hatten auch alle diese drei, ich rede eigentlich immer so von den großen drei Folk-Rock-Bands, nämlich Fairport Convention an erster Stelle, dann Stylized Band und dann wohl so Pentangle. Mhm. Ich denke mal, das ist so das Dreigestirn, das immer so
ja.
den Ton angegeben habt und die so die wichtigsten Veröffentlichungen gemacht haben. Und alle diese drei hatten auch irgendwie immer eine Frau dabei, die da mitgesungen hat. Irgendwie ist das so eine Konstante. Ich weiß auch nicht, wieso.
Ja, wobei später Fairport Convention teilweise auch Platten ohne Sängerin hat.
Ja, Sandy Denny ist ja früh gestorben. 78,
wenn ich mich recht entsinne. Da sind wir noch gar nicht drauf gekommen. Ja, was hatte sie, irgendein Tumor im Kopf oder so und ist dann eine Treppe runtergefallen, sowas in der Richtung, ne?
Ja, das weiß ich gar nicht genau. Ich habe das auch eigentlich so bei meinen Recherchen erst so mitgekriegt. Weil wie gesagt, ich bin da nicht so bei Fairport Convention so drin. FC. Obwohl Stylized Band geht natürlich nicht, dann muss ich ja die ganze Zeit SS sagen. Also, Stylized Band, bleiben wir erstmal dabei. Ja, bei Stylized Band war es dann eben nicht Sandy Denny, sondern Maddie Prior. Und genau, die war auch so ein bisschen für mich, ist also einer der ganz entscheidenden Punkte für mich gewesen, warum ich Stylized Band so mag. Weil die Frau hat einfach eine unglaubliche Stimme, die auch so wie die Faust aufs Auge zu diesem Projekt passt, ja. was sie davor haben. Wirklich diesen mittelalterlichen angehauchten Stil so wirklich lebendig zu machen und irgendwie für die Gegenwart so wieder auferstehen zu lassen. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreiben soll. So Jungmädchenstimme wird immer so ein bisschen gesagt. Das hat irgendwie, man könnte so, wenn man böse ist, da könnte man das so züchtig nennen. So ihre Stimme irgendwie
ja.
hat einen sehr, sehr klaren Ton. Man muss es wahrscheinlich nachher erstmal hören, also vielleicht ist es gar nicht so gut, wenn ich jetzt so viel rede.
Vielleicht war das auch im Gegensatz zu Sandy Denny, die ja so für ihre Zeit doch sehr modern und freizügig unterwegs war.
Mehr so
und
als Hippie.
Mehr Hippie und One-Night-Stands waren, glaube ich, noch nicht so normal und so. Das kann sein, das weiß ich nicht, aber das klingt für mich jetzt auch nach so einer, also nach einem weiteren Bruch, was vielleicht mutmaßlich Ashley Hutchings da nicht gesucht hat.
Aber bei diesen Folkbands wurde halt auch, also die Frauen haben da noch keine Hosen getragen, ne? Das war wirklich, die sind auch zumindest im Rock auf jeden Fall aufgetreten immer.
Mhm.
Das war, und auch heute, wenn man sowas sieht wie die Unthanks, das sind ja auch so ein bisschen so die Erbinnen
okay.
von diesen ganzen Folktraditionen, die sich auch sehr stark natürlich auf sowas wie Stylized Band beziehen.
Mhm.
Auch immer natürlich im Rock.
Ich habe auch noch schöne Erbinnen für nachher.
Ja, genau, dazu kommen wir auch noch. Eine Sache will ich noch kurz sagen, bevor wir dann endlich mal zu unserem Höreindruck kommen. Ich weiß, ihr lächzt schon, aber ich muss noch ganz kurz sagen, Stylized Band, auch eigentlich ein interessanter Name. Ein Name, der tatsächlich also von einer Figur stammt, aus einem englischen Volkslied, was auch sonst. Hawkstow Grange heißt das, witzigerweise von Stylized Band, erst 1998 aufgenommen.
Dann doch mal, ja.
Ja, dann doch mal, hat man sich überlegt, na, warum eigentlich den nicht? Vielleicht ist er nicht so gut gewesen, ich weiß es nicht. Jedenfalls hören wir jetzt erstmal was anderes. Was hast du rausgesucht, ist von den ersten drei Alben?
Genau, von dem ersten direkt, Hark, The Village Wait. Ein großartiges Album finde und da habe ich einen auch bearbeiteten Traditional rausgesucht, All Things Are Quite Silent. My darling, as I would for my life,
Ja, das war das erste Album und bei mir fing es allerdings mehr so in der Mitte an. Also am Anfang fing es in der Mitte an, mal so zu sagen. Ich überlege gerade, wann das war.
In medias res sozusagen.
Das musste irgendwann Anfang der Nullerjahre gewesen sein. Da war ich ja sehr viel sozusagen in den ganzen öffentlichen Bibliotheken unterwegs, die sich in Berlin ja immer so bieten, einen großen Bestand auch an CDs haben, was wirklich eine großartige Sache ist, wenn man auch nicht so viel Geld hat und trotzdem ein bisschen musikalisch sich weiterbilden will und zudem nicht unbedingt immer an den aktuellsten Sachen interessiert ist. Da hat es sich gut gefunden, dass ich wirklich auch völlig zufällig auf Steely's Band gestoßen bin. Sie standen da halt irgendwie in einem Regal in Hohenschönhausen in der Bibliothek, in der Anna-Segers-Bibliothek. Und das war auch der Grund, warum so oft, wie ich auf Alben eigentlich so drauf komme, nämlich weil ich das Cover sehr toll fand.
Was man erstmal sieht, ist ja auch das Cover.
Genau.
Leuchtet schon ein.
Ich werde das Notiz an mich selber, Cover in die Shownotes. Das solltet ihr auch sehen. Es war nämlich das Album Now We Are Six. Ich hatte vorhin gesagt, das war das Album, das sechste Album. Also der Titel des Albums ist mehrdeutig, weil es das sechste Album war. Sie waren dann aber auch sechs Bandmitglieder, weil sie sich da eben tatsächlich dann einen festen Drummer in die Band mitgeholt haben. Nigel Godrich oder so hieß der, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht irre. Jedenfalls, wir haben ja in dem Song gerade, hast du mich richtig darauf hingewiesen, auch schon ein Schlagzeug gehört. Aber wie gesagt, ich glaube, so einen richtigen...
Das sind Gäste.
Ja, das sind...
Guest Musicians, aber genau. Es ist tolles Schlagzeug.
Ja, also wie gesagt, danach hatten sie dann wahrscheinlich in fast jedem Song dann doch eins drin, weil sie sich den Gegebenheiten der Zeit irgendwie anpassen mussten. Now We Are Six war von 74 oder so. Mhm. Naja, jedenfalls war das so für mich echt die Initialzündung. Man hat da so eine Holzschnitzerei, so einen grünen Baum gesehen, alles so ein bisschen melancholisch, so ein bisschen düster, grün. Das Backcover war auch irgendwie sehr schön mit so einem Holzbogen, wo dann die Songtexte auf so alten, vergilbten Pergamenten an die Wand gepinnt waren. Na, jedenfalls war das so richtig, also so musste Folkrock sein einfach für mich. Und auch die Songs, die ich da drauf gefunden habe, waren einfach, die haben so geknarzt und so, ich weiß auch nicht. Die hatten sowas unglaublich Erdiges und damit fing, glaube ich, so auch so meine Britannophilie an, wie ich es immer ganz gerne nenne. So meine Sehnsucht nach einer Heimat, die eigentlich nicht die meine ist, aber eigentlich so meine Wahlheimat ist. Großbritannien, die britischen Inseln. Das war wirklich der Startpunkt des Ganzen. Und ganz schön in dem Zusammenhang ist, da kann ich eine Brücke schlagen zu Jethro Tull, weil Ian Anderson, der Mastermind von Jethro Tull, eine Band, die so viele Genres bespielt hat, dass ich sie hier fast gar nicht aufzählen kann. Blues, Hard Rock, Prog Rock, irgendwo war auch mal Techno mit drin. Na, jedenfalls Folkrock war auch immer eine ganz, ganz wichtige Komponente bei Jethro Tull. Es gab ein wunderbares Album.
Blues und Folkrock sind ja da eng beieinander, ne?
Es gab ein ganz großartiges Album von, ich weiß nicht, 76 oder 77, das hieß Songs from the Wood. Und auch hier wieder tolles Cover. Hinten auf dem Cover war ein Baumstumpf zu sehen, also nur so der, mhm, so abgeschlagener Baumstumpf, und da sind halt so diese Baumrillen drauf und das war halt wie so eine Platte und an dem Baumstumpf war halt so ein Tonabnehmer dran, wie an einem Schallplattenspieler.
Sehr schön.
Und herrlich. Na, jedenfalls dieser Ian Anderson, Mastermind von Jethro Tull, hat eben Now We Are Six produziert und da würde ich sagen, spielen wir da doch gleich mal ein ganz kleines, kurzes Stück von Jethro Tull. Apropos Naturverbundenheit, Anderson hat heute so als Nebenerwerb eine Lachszucht, eine Lachsfarm.
Lecker.
Ja, die auch noch macht, also.
Och, wenn man schon irgendwie ein bisschen sich aussuchen kann, was man tut, ist doch
ja
frischer Lachs nicht das Schlechteste.
hört man in der Musik jetzt nicht unbedingt raus, aber ja. Ach,
so springende Lachse, die einen Wasserfall hochhüpfen.
Ja, das hier ist etwas nachdenklicher.
Was hören wir denn?
Wandering Aloud.
Alles klar. Von der Aqualung. Naja, da haben wir doch das Wasser wieder drin.
Ja.
Wandering aloud, how we feel today. Last night, sip the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start. Both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed, and I shake my head, and it's only the giving that makes you what you are.
Jethro Tull bei Funk Up. Sehr schöne Wahl. Auf dem Album ist ja auch diverses Lohnendes zu finden. Das Stück hatte ich jetzt gar nicht so im Ohr, obwohl ich die Platte eigentlich sehr gut finde.
Ist auch sehr unauffällig.
Ja, ist unauffällig, aber sehr lohnend.
Ja.
Wir waren vorhin bei Fairport Convention und der Rolle als ja, Hub, würde man vielleicht sagen. Da ist viel draus entstanden. Die erwähnte Sandy Denny hat eine eigene Band erstmal aufgemacht, Fotheringay, hat dann noch ein Solo-Album aufgenommen, ist später noch viel unterwegs gewesen. Eine andere Ausgründung ist von Ian Matthews, der vielleicht am stärksten diesen Westküsten-Folk-Bezug hatte.
Ein Fork.
Fork. Und der hat dann eine...
Ein Folk-Fork.
Fork. Kannst du schöner als ich. Eine Truppe aufgemacht, Matthews Southern Comfort. Und da covert er Neil Young und Bob Dylan etc. und spielt aber auch diesen folgenden Song And Me. Achso, das Album heißt Later That Same Year. Matthew Southern Comfort.
Hardship comes from everywhere. I would sing, but I don't care. If I do, then what of her? And how to make her happy? Said the queen would guard my home. Place a man round every door. If she does, how will I know? If I am on the inside. Outside. Say a prayer. Say a prayer for my good queen and me. Underground, never sees the light of day. Hunting party put him there with my queen shouting orders. Come to order. If you come and I
I'm not there. Leave a message by my door. If you see confusion there, then I'm gone forever. To my brother, say a prayer, say a prayer for my good queen and
Matthew Southern Comfort and Me. Das Einzige, was ich da noch zu sagen wollte, auf dieser Platte mit sehr vielen Coverversionen ist das wirklich ein Ian Matthews Song, dem man natürlich seine Einflüsse ganz schwer anhört, aber trotzdem lohnt und trotzdem guckt da irgendwie Großbritannien um die Ecke bei allem Westküstenbezug.
Ja, man merkt auch sofort immer, wenn eine es gibt so Songs, wo man sagt, das kann einfach keine amerikanische Band aufgenommen haben. Das merkt man. Man merkt, das muss eine englische Band aufgenommen haben. Da ist immer so eine gewisse Schwere, eine gewisse Introvertiertheit oft drin. Ja, da bin ich im Prinzip auch schon so ein bisschen bei meinem Thema. Also, wie gesagt, ich fühle mich irgendwie wirklich doch sehr, sehr irgendwie so diesem Britannien, Großbritannien verbunden. Die Landschaft, die Sprache, die Musik, die ganze Kultur, der Humor, diese ganze Mentalität. Irgendetwas daran bringt irgendwie etwas wirklich sehr in mir zum Klingen, auch diese leichte Exzentrik immer, dieses, was ich gerade im Prinzip so ein bisschen genannt habe, diese Stimmungslage.
Unser Wahlbrite bei Funk Up.
Ja, sozusagen. Also eigentlich ist es schon fast so ein fast mythischer Ort in den Jahren geworden, wo ich so meine Liebe dazu entdeckt habe. Und es war irre, als ich damals, ich weiß gar nicht, 2009 oder 2008 oder so.
Damals?
Naja, also... Jedenfalls vor 3 Jahren etwa, da habe ich Urlaub gemacht mit 3 Freunden in Wales. Und das war wirklich so ein, das war schon so ein bisschen, naja, Erweckungserlebnis. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich habe halt wirklich dieser Moment, wo ich so aus dem Flugzeug gegangen bin, also dieser erste Fußtritt auf britischen Boden, das war ja Liverpool, wo wir gelandet sind, noch nicht Wales. Das war schon irgendwie irre, so zu merken, das ist real. Dieses Land gibt's wirklich, wo all diese Musik entstanden ist, wo diese Kultur, wo diese Monty Python und was weiß ich, alle diese ganzen Dinge, die man liebt, dass die da plötzlich herkommen. Und das war schon irgendwie ein irres Gefühl. Und nicht nur deswegen war das so doch schon so einer, eigentlich mein schönster Urlaub, kann ich schon sagen. So 2 Wochen waren wir da. Und auch Wales. Also was ich auch geil fand, das Gras ist da wirklich grüner. Ja? Also es ist so ein Spruch, ne? Woanders ist das Gras immer grüner, aber da war es tatsächlich so. Weil irgendwie, ich weiß nicht, Wales ist der niederschlagsreichste Ort der Insel.
Naja,
da wird es wahrscheinlich gelegen haben.
So eine dreckige Großstadt wie Berlin, da ist es ja auch kein
Kunststück. Ja, aber auch wenn man so durch Brandenburg fährt, sowas, so eine Landschaft findest du einfach nicht. Es ist ja ganz anders. Ich habe mir, auch meine Freunde haben eigentlich gesagt, sie haben sich so ein bisschen gefühlt, wie als wenn sie so ein bisschen ins Auenland geraten wären. Ja, irgendwie Na, jedenfalls waren wir da, glaube ich, so, wie war das so? Wir hatten unsere Ferienwohnung für 10 Tage gebucht. Unser Flug ging aber erst am 11. Tag und da hat man natürlich so dieses Problem, was machen wir jetzt eigentlich die eine Nacht, die wir keine Ferienwohnung haben. Wir sind einfach am selben Tag halt nach Liverpool zurückgefahren mit unseren ganzen Klamotten, also unserem Gepäck und haben gesagt, naja, keine Ahnung, wir machen dann irgendwie die Nacht durch oder ansonsten pennen wir am Flughafen und vorher gucken wir uns ein bisschen Liverpool an. So, das war der Plan, der ging mal gleich gründlich schief. Weil wir hatten uns das so überlegt, naja, wir geben unser Gepäck irgendwo am Bahnhof ab, ne? Und das kennt man ja, überall gibt es große Aufbewahrungsschränke und zahlst du halt mal so einen Pfund und dann hast du da ein paar Stunden. Ist nicht so. Es gab insgesamt, glaube ich, in Liverpool nur 2 oder 3 große Bahnhöfe, wo es überhaupt eine Möglichkeit der Gepäckaufgabe gab. Und die war in keinster Weise so, wie man das hier kennt, mit ganz vielen Schließfächern, sondern es gab insgesamt eine Stelle, wo ein Schalter war mit einer Dame, die alle Sachen, die du da reingegeben hast, erstmal irgendwie durch einen Scanner hat laufen lassen.
Mittlerweile ist das beim Berliner Hauptbahnhof auch so.
Na jedenfalls, und das war auch viel zu teuer und das war auch alles voll, weil die Stadt war voll, es war gerade ein Spiel, Liverpool gegen irgendwen. Und wir hatten schon gesagt, oh, lass uns bloß aus der Schusslinie gehen, wenn Liverpool verliert. Na jedenfalls.
Solange nicht Deutschland-England-Spiel war.
Wir wussten ja nicht, wo wir nachts sein würden, ne? Sag ich mal so. Naja, und dann, also der Tag entwickelte sich einfach immer schlechter, muss man sagen. Wir haben es dann versucht bei irgendwelchen Pubs, ob wir da unser Gepäck mal kurz für ein paar Stunden ablegen können. Damit wir uns ein bisschen die Stadt angucken können, war auch nicht. Die waren auch alle voll, hatte keiner Lust, irgendwie wollte keiner. Und dann haben wir irgendwie auch noch Hunger und wie das ist. Jedenfalls gingen wir durch die Stadt und hatten uns irgendwo was ausgeguckt, wo wir hin wollten. Haben uns dann verlaufen, sind irgendwie eine Straße zu früh abgebogen, wussten dann gar nicht, wo wir sind. Und urplötzlich standen wir vor einem Jazzcafé, glaube ich, hieß es irgendwie. Wie der Name genau war, weiß ich nicht mehr.
Ist jetzt nicht so urbritisches, hä?
Ja, nee.
Ein Jazzcafé.
Nicht direkt, jedenfalls. Das war irgendwie, von da an änderte sich der ganze Tag schlagartig. Wir gingen da rein, haben erstmal irgendwie was gegessen, war so ein kleiner alternativer Laden. Und dann kam dann so die Anna hier von uns, also nicht Funk-Up Anna, sondern noch eine Anna hier von mir, die so am besten Englisch konnte und die sagte dann so, ja, ich habe mich mal mit den Leuten unterhalten und wir können hier nachts pennen und heute Abend gibt's übrigens noch Live-Musik und wir müssen noch nichts bezahlen und so weiter. Und
praktisch.
Ja, das auf einmal waren so unsere ganzen Probleme gelöst und wir konnten in Ruhe durch Liverpool ziehen und ich konnte alle Steine küssen, die John Lennon jemals berührt hat und so weiter.
Oha, das hast du aber eine Weile gebraucht.
Ja, das will ich jetzt nicht zu weit auswalzen.
Doch, bitte mehr.
Da kam schon echt was zusammen. Also wir waren halt natürlich wirklich an allen Wallfahrtsstätten im Cavern Club. Und überall, wo irgendwas auch nur mit dem geringsten Beatles-Bezug zu sehen war, hab ich's aber auch fotografiert. Ja, und zwar nicht nur einmal. Und dazu
sehe schon, es gibt noch eine Beatles-Sendung demnächst.
Das müsste man auch nochmal machen, auch eine sehr, sehr identitätsstiftende Band für mich. Eine Sache, die ich da vielleicht noch, die dazu passt, ist, als wir angekommen sind auf britischem Boden, also am Anfang unseres Urlaubs, habe ich gesagt, jetzt fotografiere ich aber auch wirklich alles, was nur im Entferntesten nach einer Burg oder nach einem Schloss aussieht. Und hab das auch noch sofort getan bei irgendeiner Brücke oder sowas, was überhaupt nichts mit einem Schloss zu tun hatte. Naja, jedenfalls so meine Britannophilie, ne, nur damit ihr so profilen könnt. okay, also nochmal zu diesem Abend. Dann kam also dieser Abend, wir waren dann, dann gab es Live-Musik und das war wirklich, also das war fast der schönste Moment dieses ganzen Urlaubs. Es waren wirklich 3-4 Stunden, ein halbes Dutzend verschiedene Folkbands aus der Gegend. Und am Ende haben uns die Leute dann von diesem alternativen Laden dann gefragt, ja sag mal, wer hat euch denn eigentlich von uns erzählt hier, dass ihr uns hier gefunden habt oder so? Weil anscheinend gab es da nicht so viel in Liverpool, so in der Richtung. Mhm. Und ich fand es total lustig, weil wir hatten uns ja verlaufen und sind da völlig durch Zufall drüber gestolpert.
Serendipity.
Ja. Und das hat es einfach immer noch schöner gemacht. Na, jedenfalls will ich einfach von diesem Abend, weil es waren wirklich tolle Folkbands und Leute, die da waren, junge Bands, junge Musiker, Frauen wie Männer, sehr gleichberechtigt von der Verteilung her. Und einen kurzen Höreindruck, ich habe vieles davon festgehalten, möchte ich mal kurz geben. Insgesamt sind es 2, aber erstmal diesen hier, da ja, einfach so von der Atmo her, ja.
Musik.
Auch kein Schlagzeug.
Nee, Schlagzeug gab es da in der Tat nicht.
Sehr traditionell.
Ja, also das war, so war halt die Atmosphäre da drin und ich saß halt da und es wurde Nacht und draußen am Fenster sah man diese ganzen Idioten wirklich vorbeiziehen. Ja, wirklich so eine Hooligan-Typen und so wie Nutten aufgetakelte Mädels. Also das ist ja so ein merkwürdiges Phänomen in Großbritannien, dass die da wirklich sehr freizügig sich manchmal kleiden. Naja, und ich saß da drin so geborgen und bei dieser Musik und das war wirklich so dieses Heimatgefühl, was ich so gesucht hatte und was ich hier so durch Zufall gefunden habe. Es war einfach toll. Und was ich ebenfalls toll fand, was ich jetzt noch, ein anderer kleiner Höreindruck, in diesem Publikum saß auch ein älterer Mann, also war schon bestimmt so, über 70, denke ich, war der schon. Und der kam plötzlich auch auf die Bühne und hat ein, zwei so, ja, Traditionals so gesungen. Und ich weiß nicht, ob man das hört, aber wir können es erstmal spielen.
Ich bin mir halt unsicher, glaube, das hier ist das Richtige. Also ich sehe schon, da geht ja wirklich das Fernweh mit dir durch.
Naja, der Song ist mir jetzt relativ egal, aber ich weiß nicht, ob man es am Anfang so ein bisschen gehört hat, die Leute haben wirklich mitgesungen. Ja. Da waren, die Leute waren so, das waren alles so Mitzwanziger. Und da steht wirklich dieser 70-Jährige auf, schmettert so einen Volkssong und alle so völlig unironisch singen da mit und haben Spaß. Und
da muss man schon nach Köln fahren, wenn man sowas hier haben will.
Ja, also da sind wir einfach wieder so ein bisschen bei diesem Punkt, wo wir am Anfang waren. Das war mir einfach nochmal wichtig, wo wir gesagt haben, da ist einfach noch dieses, das ist so ungebrochen. Ja, da gibt es eine Tradition, mit der man noch was anfangen kann. Man kann irgendwie, wenn man heute hier in Deutschland an Volksmusik denkt und denkt dann irgendwie, man singt mit seinen Großeltern oder sowas, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter.
Ja, obwohl ich schon sehe, ja, natürlich, die Tradition ist eine völlig andere. Und natürlich wird bei uns auch immer Volksmusik und volkstümliche Musik in einen Pott geworfen. Und volkstümliche Musik ist ja dieses unglaubliche Schlager, Schlager mit einem Tupfer, Volkstümelei,
ja,
das ist natürlich ausgesprochen unangenehm, aber ich kann hier schon mal alle Funk-Up-Freunde und Freundinnen vorwarnen, es wird demnächst von mir eine Volksmusik-Sendung geben, im engen Sinne, Volksmusik, keine volkstümliche.
Okay, das ist mir klar, aber in welchen Raum?
Ja, aus den Alpen.
Alpen?
Okay. Ja, mit 50, also Aufnahmen aus so Mitte 50er, aber das ist die nächste Sendung.
Na gut,
aber klar, dieses Ungebrochene.
Bin gespannt.
Das Interessante ist ja, dass wir gleichzeitig über die Tradition reden, aber auch lauter Bands spielen, die diese Tradition natürlich auch erst wieder aufbereitet haben. Also ja. Es ist nicht so, dass man einfach nur die alten Lieder einfach weiter singt, sondern dass da durchaus so eine Auseinandersetzung stattfindet und die macht es, glaube ich, auch für uns, die wir die Tradition ja so nicht teilen. Wir kommen da irgendwie dazu, hören halt Musik, finden es gut. Macht das so interessant, weil sich da so eine Erneuerung irgendwie zeigt, die aber trotzdem sich an der Tradition abarbeitet. Und das kommt bei uns vielleicht sehr in so einer bestimmten Avantgarde dann doch mal vor, aber eigentlich nicht so breit gestreut.
Das ist ja auch das Entscheidende, was ich bei meinen Recherchen immer wieder gemerkt habe, was so herausgestellt wird als das Wichtige auch an diesen klassischen British Folk Bands, wie eben Steelers Band, Fairport Convention und wie sie alle heißen, dass sie tatsächlich es geschafft haben, diese Traditionelle Volksmusik. Ich muss dazu nochmal sagen, ich weiß gar nicht, ob ich es vorhin wirklich so erwähnt hatte. Steelers Band haben eigentlich nie wirklich selber einen Song geschrieben. Das waren alles Traditionals, die neu arrangiert waren. Natürlich teilweise sehr kreativ, aber größtenteils waren das alles bereits vorhandene Lieder. Und ja, der Verdienst dieser Band ist einfach, dass sie tatsächlich diese traditionelle britische Musik einem Weltpublikum zugänglich gemacht haben. Und zwar mit einem Einfluss, der bis heute reicht. Ich sag einfach mal nur Fleet Foxes. Die beziehen sich ganz direkt auf Steel Eyes Band. Mhm. Sagen hier Robin Pecknold zum Beispiel, der Sänger und Bandleader im Prinzip so, hat öfters in Interviews gesagt, dass er diese Band liebt und sehr schätzt und so weiter. Und ja, auch heute in England selber gibt es mit so Bands wie Mumford & Sons den Unthanks. Und du hattest davon auch noch so eine...
Ja, wir kommen hier noch zu meiner aktuellen Musikliebschaft.
Also es geht weiter, das ist irgendwie auch schön, ja, dass diese Tradition dann auch, die Tradition der Tradition, da auch irgendwie doch weitergeführt wird. Vielleicht nicht ganz so innovativ, ich weiß es nicht, aber trotzdem, es funktioniert dennoch immer noch, finde ich.
Die Tradition der Tradition. Wären wir eine andere Art Podcast-Produktion, wer hätten wir jetzt den Titel für diese Sendung?
Ja, der steht leider schon fest.
Ja, wir haben ihn noch gar nicht genannt. Das müssen wir mal schnell machen, sonst ist die Sendung vorbei.
Also ich würde ihn gerne On English Mountains Green nennen.
Und was ist, wenn ich das aber nicht will?
Tja, müssen wir knobeln.
Gut, wir lösen das. Nein, ich finde den ganz gut, ist schon in Ordnung. Wir haben noch zwei Songs für euch.
Ja, richtig. Was wollen wir als erstes? Wollen wir was Flottes? Oder weil ich habe jetzt wirklich, wir hatten jetzt so ein bisschen sehr...
Ja, wir haben die Geschwindigkeit runtergefahren. Ich glaube, dein Song passt jetzt ganz gut und dann können wir mit meiner aktuellen Liebschaft aufhören.
Der Wake-Up-Call. Wie gesagt, ganz viele dieser klassischen, traditionellen Sachen sind natürlich Tänze. Das ist auch das, was oft einfach überliefert ist. Tänze und auch Steelers Band, da merkt man das auch sehr viel stärker noch teilweise als bei Fairport Convention. Bei Steelers Band kann man oft so wunderbar mitsingen. Ja, man merkt auch wirklich, dass das Volksmusik beeinflusst ist oder eben direkt Volksmusik irgendwo ist. Und auch Tänze eigentlich auf fast jedem Steelers Band Album, wie es jetzt bei den anderen Bands ist, weiß ich nicht, taucht immer irgendwo ein Jig auf. Ein Jig, ne, ist insbesondere bekannt, denke ich mal, im Irish Folk mit Fiddle und noch ein bisschen andere Instrumentierung. Das hört man auch, glaube ich, vielleicht. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob der nächste Song, ob der jetzt so, das kann durchaus sein, dass der mehr so Irish Folk als British Folk ist.
Ja.
Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber es geht jetzt mir hauptsächlich darum, dass man nochmal versteht, was ein Jig ist. Und das sind halt im Prinzip diese, ja, Stepptänze, kann man sagen. Ja, das ist so richtig Ringelpiez auf dem Dorf, also... Kann man aber auch, ich finde, das macht echt Laune.
Ringelpiez auf dem Dorf.
Ja, dazu passt dann auch, oder auf der grünen Wiese, sagen wir es ein bisschen netter. Ja.
Auf der grünen Wiese. Auf Englands grüner Wiese, ja.
On English Mountains Green, genau. Und dazu passt dann auch wieder dieses Steelized Band Foto, das ich bereits empfohlen habe, sich mal anzugucken.
Damit
ganz hervorragend.
Wo du das ansprichst, da haben wir ja eine Sache rausgelassen, nämlich den Dave Swarbrick, der auch noch Musik macht, der ja auch dieses Gefiddle heute in mehr oder weniger aktuellen Platten noch sehr rausbringt. Ich finde das interessant. Ich glaube, wo spielt er mit? Was sagt hier? Wir Wikipedian uns hier so durch. Genau, auf dem Liege, wie heißt denn das? Liege and Leaf?
Ich nenne es immer Liege and Leaf, weil es mir...
Vielleicht heißt es so. Spielt ja auch Geige. Das ist nochmal so eine Richtung, die wir jetzt gar nicht weiter mit aufgenommen haben in diese Sendung. Ist aber auch eine Spielart, die auf jeden Fall wichtig war. Ist vielleicht einfach für meinen persönlichen heutigen Geschmack, ist es nicht ganz das. Aber würde man eine enzyklopädisch gemeinte Sendung machen, müsste man ihn auch spielen.
Ich finde es ganz gut, wenn wir diese Klangfarbe uns nochmal reinziehen.
Gut. Von?
Von Finbar Fury und Guy Caravan.
Ja, ja. Das heißt, haben wir hier parat.
Old Molly Hair.
Old Molly Hair. Thank you. Da sind wir schon wieder.
Jo.
Ausgetanzt, sehr schön. Old Molly Hair. Ja, wir kommen zum Ende der Sendung, auch wenn Eriks Britannophilie noch nicht ganz ausgelebt ist heute.
Ich sehe schon, da brauchen wir noch mal eine eigene Sendung dazu. Vielleicht auch mit dem, was dann darauf folgte. Also, weil ein Aspekt, der jetzt unbeleuchtet blieb, war so ein bisschen, ich hatte Fleet Foxes genannt.
Mhm.
Wie und wo ich und dass das eben sehr einflussreich war, diese ganze British Folk-Szene. Worauf eigentlich? Und darauf haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig Bezug genommen. In den 70er Jahren hat das sehr, sehr großen Einschlag noch gehabt, auch natürlich bei anderen britischen Bands.
Ja, also ein Teil, wie jetzt schon tausendmal angekündigt, kommt zumindest jetzt. Das wird nicht selten als so eine Wiedererweckung des British Folk Rock gelesen, gehört. Und zwar die Smoke Fairies. Das sind zwei Mädels aus Mittelengland. Und ich finde die einfach ganz, ganz großartig. Ich habe die jetzt zweimal live gesehen, sehr angetan. Wenn ihr da Interesse habt, ich glaube, ich packe mal so einige Links zu sehr schönen Aufnahmen, wo sie irgendwo an der Küste sitzen und ihre schönen Songs spielen, in die Shownotes. Aber die sehe ich tatsächlich als so direkte Nachfahren. Und wir haben die auch mal nach dem Konzert gefragt, inwieweit sie sich denn insbesondere auf Steely Dan beziehen, weil sich das teilweise mit dem mehrstimmigen Gesang etc. sehr ähnelt. Da meinten sie ja.
Sagtest du, wir haben die gefragt?
Ja, genau. Ich war da mit,
ach so, okay.
Mit ein paar Leuten. Der Joachim, auch schon häufiger benannt, aus Leipzig, meinte, hey, das klingt einfach komplett wie Steely Dan, die frühen Sachen.
Mhm.
Da müssen wir mal nachfragen. In letzter Zeit haben sich die Smoke Fairies so ein bisschen der dunkleren Seite der Macht verschrieben, was ich auch sehr gut finde.
Was denn, dem Techno?
Nein, einfach so ein bisschen düsterer geraten,
so.
Das neue Album.
Ja,
also man muss dazu sagen, die sind irgendwann mal losgezogen und waren in längere Zeit in New Orleans, wenn ich das richtig verstanden habe, und haben gehört, dass von den Jack White. Na, wie heißen sie?
White Stripes,
ja. Der Typ in der Stadt ist und der gilt ja auch so ein bisschen als Wiederentdecker oder Öffentlichmacher von so einem Blues-Tradition.
Das ist geil.
Ja,
der Öffentlichmacher.
Und da sind sie einfach hin und haben ihm ein Demo hingehalten und der, in dem Laden, wo sie da gerade waren, wurde das dann gespielt und er fand es gut und hat eine erste Single produziert und ihnen generell einigen Vorschuss gegeben, was sie noch nicht gerade geschadet hat. Dann haben sie ein Debütalbum aufgenommen. Es gibt noch zudem ein weiteres Album, was aus Singles, also eine Singlesammlung ist, die ersten Singles, das heißt Ghosts. Davon stammt jetzt auch der nächste Song. Daraufhin kam dann ein Debütalbum raus, Through Low Light and Trees. Und jetzt gibt es ein ganz brandaktuelles, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Alles sehr zu empfehlen, Smoke Fairies, ihr müsst das unbedingt hören. Ich finde das ganz fantastisch. Doch bevor wir Frozen Heart spielen, ist es an der Zeit, fürs Zuhören zu danken.
Ja, bei der bisher längsten Akustika, der etwas, bei der wir unser Herz hier ausgeschüttet haben.
Mein musikalisches, dein Fernwehherz.
Ja, ich hoffe, es war nicht
alt. Und dein musikalisches noch dazu.
Und das ja noch dazu, genau. Wie gesagt, wir setzen das dann irgendwo anders mal fort, wo es dann vielleicht dann auch wieder etwas mehr Musik zu hören gibt. obwohl wir doch viel drin hatten. Aber das Wichtigste ist die Musik, die sollt ihr hören. Und deshalb würde ich sagen, halten wir jetzt auch die Klappe, sagen Tschüss bei Akustika, der Volume 5 und English Mountains Green. Und das war's von mir.
Von meiner Seite auch. Ciao.
I've not felt this strength since I was a kid.